Willkommen zu einer neuen Episode von Soka Fußball in Afrika. Und wir sind schon fast bei der Hälfte angekommen. Es ist schon fast Halbzeit, kann man sagen. Wir besprechen heute die Elfenbeinküste, die natürlich für uns als deutsches Publikum, als deutsche Hörer für euch besonders interessant sind, dadurch, dass sie der Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft sind, aber auch einige spannende Bundesliga-Akteure in ihren Reihen haben. Hat dir die Vorbereitung auf Team Elfenbeinküste auch so viel Spaß gemacht wie mir, Jonathan?
Total. Also das ist eine sehr, sehr spannende Mannschaft. Perspektivisch auch sehr, sehr interessant. Die haben wirklich Qualität auf allen Positionen. Es gibt so ein, zwei Positionen mit Fragezeichen. Das muss man schon sagen. Aber überwiegend ist die Elfenbeinküste eine richtig, richtig gute Mannschaft. Und kann auch Deutschland gefährlich werden, tatsächlich. Dementsprechend ist dieser Gegner für Deutschland oder aus deutscher Sicht sehr, sehr gefährlich. Und dementsprechend freue ich mich jetzt auch sehr auf diese Episode.
Mir ist es auch immer ein bisschen zu kurz gekommen. Es hieß immer so, ja, die deutsche Gruppe eigentlich ganz gutes Los erwischt. Aber das finde ich mit der Elfenbeinküste und Ecuador einfach gar nicht, weil beide für mich richtig, richtig gefährliche Mannschaften sind, die den Deutschen gerade mit ihren Schwächen wehtun können. Also gerade jetzt mal, was Tempo in der Defensive angeht, wenn man da zu viel Platz lässt, dann will ich mal sehen, wie man so einen Yann Diomande oder einen eingewechselten Basumana Touré ab der 80. Minute verteidigen will, der dann da mit 36 km/h über die Flügel flitzt. Deswegen ja, teile ich da das Echo der deutschen Medienlandschaft nicht so ganz und sehe es als einen sehr schwierigen Gegner. Und die Bevölkerung, die ist auch einigermaßen positiv gestimmt, weil man eben zuletzt 4-0 gegen Südkorea, also einen anderen WM-Teilnehmer, und 1-0 gegen Schottland, einen europäischen WM-Vertreter, gewonnen hat in den Testspielen. Und da zieht man doch ordentlich Selbstbewusstsein raus. Und was in Afrika natürlich auch immer oder natürlich auch an der Elfenbeinküste sehr entscheidend ist, sind Gesichter und Geschichten. Und gerade diese Liverpool-Gerüchte um Yann Diomande, die sorgen dafür, dass wieder richtig Euphorie herrscht, weil man eben die Hoffnung hat, okay, kriegen wir jetzt wieder einen richtigen Weltstar hier? Weil man muss ja schon ehrlich sein, wenn man Leute wie Didier Drogba, wie Yaya Touré gewöhnt ist, dann wird man vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Aber vielleicht schafft es ja ein Yann Diomande, in diese Riege vorzustoßen und irgendwann wirklich in die absolute Weltklasse einzudringen. Aber allgemein muss man sagen, diese neue Generation an Offensivtalenten und der Mix mit diesen Diaspora-Talenten, die in Frankreich aufgewachsen sind, die jetzt zur Mannschaft gestoßen sind, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und Trainer Emers Faye, der ist auch ein Nationalheld durch diesen Sieg beim Afrika-Cup, beim Heim-Afrika-Cup 2024. Ja, der ja vollkommen verrückt war, wenn sich der ein oder andere noch erinnert. Man ist in der Gruppenphase fast ausgeschieden, hat dann einen Trainerwechsel durchgeführt, hat den Co-Trainer zum Cheftrainer gemacht und hat dann tatsächlich den Sieg beim Afrika-Cup geholt. Und da eine kleine Anekdote noch von mir. Ich war in der Gruppenphase ja damals nur in der Elfenbeinküste und da war es wirklich so, ich als HSV-Fan, kann es ja zugeben, war schon ein bisschen starstruck, als Guy Demel als TV-Experte so 2-3 Reihen hinter mir auf der Medientribüne saß, weil ich ihn noch aus meiner Zeit als HSV-Fan erinnere. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgeflogen und dann kommt die Nachricht, okay, Emers Faye wird vom Co-Trainer zum Trainer und sein Co-Trainer wird einfach Guy Demel. Er wechselt vom TV-Experten einfach mal ab dem Achtelfinale runter auf die Auswechselbank. Also es war komplett crazy Geschichte und das verbinde ich mit Elfenbeinküste und deswegen finde ich auch dieses Trainerteam einfach cool. Allgemein einfach viele Legenden in dieser Delegation jetzt dabei. Und Team Elfenbeinküste macht einfach Laune, oder?
Ja, definitiv. Also gerade im offensiven Bereich, das ist wirklich Wahnsinn, was für eine Dynamik die haben, was für individuelle Qualität die haben. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr hohes Regal, muss ich sagen. Gerade wenn ich an Diomande denke, der über den Flügel kommt. Auch in der Bundesliga hat er einfach für Aufsehen gesorgt und nicht umsonst hat RB Leipzig so viel Geld für ihn bezahlt, was auch damals sehr, sehr umstritten war. Aber man sieht jetzt einfach sein Talent, sein Potenzial. Und ich glaube, wenn jetzt Michael Olise jetzt nicht in der Bundesliga wäre, dann wäre er so der beste Flügelspieler in der Bundesliga. Und Diomande einfach ein richtig, richtig guter Spieler. Auf der anderen Seite hast du aber auch Diallo von Manchester United, der auch ein reiner 1-1-Spieler ist, der auch über viel Tempo verfügt, auch immer wieder gefährlich wird. Dann hast du auch einen Doué, der als ja, Rechtsverteidiger da durchbricht. Ja. Für mich ist es eigentlich kein Außenverteidiger, sondern eigentlich eher wirklich ein zweiter Flügelspieler auf der rechten Seite. Und die machen da schon Betrieb und Alarm und den darfst du keinen Platz geben, weil sonst brennt es lichterloh, egal gegen wen.
Das ist wahrscheinlich für alle nochmal ganz wichtig, die Anmerkung. Wir reden über Guéla Doué, also den älteren Bruder von Désiré Doué. Ist ja auch eine coole Konstellation. Ich kann mich noch erinnern, damals Deutschland-Ghana, als dann Jérôme Boateng gegen Kevin Prince Boateng gespielt hat bei der WM 2010. Ähnliches könnte jetzt passieren. Ich weiß gar nicht, ob es vom Turnierbaum her möglich ist, dass die Elfenbeinküste auf Frankreich trifft. Dann würde eben Désiré Doué gegen Guéla Doué spielen. Und wir hätten mal wieder so ein Bruderduell bei zwei verschiedenen Nationen. Wäre eine coole Geschichte. Wenn wir mal über den Weg sprechen, den die Elfenbeinküste zur WM genommen hat. Da war es eine Gruppe mit Gabun, Gambia, Kenia, Burundi und die Seychellen. Liest sich jetzt erstmal auf dem Papier wie eine einigermaßen leichte Gruppe, aber wie man dann performt hat, das ist schon nochmal eine Ausnahmeerscheinung, oder?
Ja, also das ist wirklich unfassbar, wie sie da performt haben. Klar waren sie da der klare Favorit gewesen, das steht ja außer Frage. Letztendlich haben sie aber in 10 Spielen 25 Tore gemacht und wirklich auch gar kein Tor kassiert. Das ist schon eine sehr, sehr gute Bilanz, die sie da vollzogen haben bei der WM-Qualifikation. Und gerade das erste Spiel, da haben sie 9-0 gewonnen gehabt gegen Seychellen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. War mir jetzt auch gar kein Begriff gewesen, aber ich habe mir das Spiel auch noch mal kurz angeschaut gehabt und da hat auch noch zum Beispiel Sebastian Haller gespielt. Zu dem Zeitpunkt hat er auch da ein Tor gemacht und ja, das zeigt aber nichtsdestotrotz, wie stark die Offensive auch ist und was eine Dominanz die halt auch haben. Und dann die restlichen Spielen gegen Gambia, gegen Gabun, dann auch gewonnen gehabt, gegen Kenia, in Kenia dann mal einen Punkt geholt, aber auch da 0-0 war ein Spiel gewesen, das auch hätte Kenia gewinnen können, ja, weil Kenia das eigentlich gar nicht mal so verkehrt gemacht hat, aber letztendlich war das damals ein, ja, verdienter Punkt gewesen für beide Teams und dann hat, ja, Elfenbeinküsten dann durchgezogen gehabt, die restlichen Spiele dann auch gewonnen, bis auf gegen Gabun. Dann in Gabun haben sie dann auch wieder da 0-0 gespielt und ja, letztendlich eine sehr gute und reife Qualifikation gespielt, weil man muss auch sagen, es war jetzt so, dass sie ja 26 Punkte hatten und Gabun hatte 25 Punkte. Also es war dann schon ein enges Rennen gewesen zum Schluss und dementsprechend war es schon wichtig, dass sie da gegen Gabun dann 4 Punkte geholt haben. Und dann wäre es natürlich dann wiederum schwierig gewesen als Zweiter. Aber ich finde es cool, dass sie sich durchgesetzt haben. Und ich freue mich sehr auf diese Mannschaft, weil die richtig, richtig ja, Dynamik, Power haben. Und bin da wirklich sehr auf die Performance gespannt bei der Weltmeisterschaft.
Ich finde es auch spannend, dass man eben so souverän durchgezogen hat, weil sich die Mannschaft, das Gesicht der Mannschaft ja so ein Stück weit verändert hat, weil viele von diesen Finalhelden 2024 gar nicht mehr so die Riesenrolle dann gespielt haben. Klar, man hat angefangen vor diesem Afrika-Cup, noch unter dem alten Coach. Wie du schon gesagt hast, Sebastian Allaire waren da so Namen, die noch, aber auch Willy Bulli von Wolverhampton damals, glaube ich, noch in der Innenverteidigung. Da waren so Namen wie Yann Diomandé oder auch Guéla Doué noch überhaupt nicht auf dem Papier gestanden. Die waren noch überhaupt keine Optionen. Und die sind dann so nach und nach reingerückt und man hat vielleicht als große Konstante dieses zentrale Mittelfeld gehabt mit Franck Kessié, den ja auch noch viele kennen von seinen Zeiten in Barcelona, der jetzt aber auch schon länger in Saudi-Arabien spielt. Aber dieses zentrale Mittelfeld auch mit ihm und Seko Fofana, den ich damals 2024 überragenden Anführer auch fand im zentralen Mittelfeld, war so ein bisschen die Konstante, die sich von 2023 bis Ende 2025, Ende der Qualifikation durchgezogen hat. Drumherum hat sich viel verändert, hat man auch natürlich dann den Plan anpassen müssen, ja, weil wenn du neue Spieler hast, musst du dann natürlich auch neu darauf eingehen und das ist im RSVE ganz gut gelungen, aber eben auch nicht perfekt, weil man als Titelverteidiger beim Afrika Cup 2026 schon im Viertelfinale ausgeschieden ist. Man hat eine starke Gruppe überstanden, hat wieder gegen Gabun gespielt tatsächlich, hat sich da zurückgekämpft nach einem zwischenzeitlichen 0-2 und musste dann auch ein bisschen zittern im Spiel gegen Kamerun. Aber grundsätzlich war das erstmal solide. Und ein Spieler, der mir wirklich auch vor Ort aufgefallen ist und um den es im Sommer wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viele Gerüchte geben wird, ist Christinao Ulai, der im Zentralmittelfeld so ein bisschen diese Entdeckung war des Turniers. Neben diesen großen Namen gab es Franck Kessier, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, alle immer noch im Kader. Aber er war der, der im Mittelfeld der auffälligste Akteur war. Ja, er ist auf jeden Fall einer der Shootingstars des Afrika-Cups gewesen. Wie hast du die Elfenbeinküste oder welche Erkenntnisse hast du aus der Afrika-Cup-Performance der Elefanten gezogen?
Ja, die haben ja die Gruppe ja gewonnen gehabt mit 7 Punkten. Klar, Kamerun hatte auch die 7 Punkte gehabt, aber ich glaube, Elfenbeinküsten das bessere Torverhältnis, sind auch ihrer Favoritenrolle dann letztendlich gerecht geworden. Auch das Spiel gegen Gabun lagen sie 0-2 hinten, haben dann aber das Spiel dann gedreht gehabt. Hatten auch da, glaube ich, ein bisschen durchrotiert gehabt. Und dann ja, waren die da nicht so ganz im Flow gewesen, weil die eigentlich zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie durch dann waren. Aber ja, zeigt auch natürlich, welche Qualitäten die dann halt auch haben, weil sie eine große Breite haben in ihrem Kader. Die Elfenbeinküste ist einfach nochmal eine sehr dynamische Mannschaft, eine Mannschaft, die viel, viel Power entwickeln kann, die auch einfach von vielen individuellen Spielern, ob es jetzt hinten ist, ne, wir kennen ja auch von der Bundesliga noch einen Cousinou, ne, der auch hinten den Laden dann dicht hält, aber auch im Spielaufbau einfach sehr, sehr wichtig ist. Franck Kessier lässt sich immer auch sehr, sehr gerne fallen, auch derjenige, der das Spiel dann etwas treibt und die probieren halt viel schon auf Ballbesitz zu gehen. Ja, das sind eine der wenigen afrikanischen Mannschaften, die auch mal, ja, die mal Geduld haben, die den Gegner sich mal zurechtlegen. Aber dann, wenn sie mal die erste und die zweite Linie mal durchgebrochen haben, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Dann ist es so, dass die viele, viele Angriffe über Halbräume dann initiieren, dann aber auch gerne nochmal rausspielen über den Flügel, wo sie dann halt ihre Stärken haben, wo sie dann ja auf der einen Seite Diallo haben, auf der anderen Seite Diomande, die dann in die 1 gegen 1 Situation dann gehen und die gehen wirklich permanent in 1 gegen 1 Situation. Das ist wirklich Wahnsinn. Die suchen diese Aktionen wie keine andere Mannschaft. Ja, viele andere Mannschaften spielen dann vielleicht nochmal, ne, probieren dann über den Flügel 2-1 zu spielen, dann eine Flanke reinzuschlagen, ja, oder probieren dann den Gegner nochmal zurechtzulegen. Aber bei den Elfenbeinküsten ist es tatsächlich so, wenn die über außen durch sind, dann gehen sie wirklich rein in das 1 gegen 1 und probieren dann da ja, zu Abschlüssen zu kommen, den Ball abzulegen oder eine Flanke dann zu setzen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer für die Mannschaften, gerade für die Außenverteidiger, weil die immer wieder in Stresssituationen kommen. Und letztendlich ist es eine Mannschaft, die sehr, sehr unangenehm, ja, unangenehm sein werden zu bespielen, sowohl offensiv, aber halt auch, wenn du defensiv spielst, ja, gegen Diomande und gegen Diallo, will man ja nicht so gerne spielen, glaube ich.
Ja, vielleicht als letzter Rückblick noch, was ich vom Afrika-Cup mitgenommen habe, weil ich mich dann ja auch mit ivorischen Journalisten unterhalten konnte nach dem Aus. Und da ist schon so, dass in der Heimat ja diese Rolle von Franck Kessié, aber auch Ibrahim Sangaré oder Winfried Zaha, diese etablierten Kräfte, in Frage gestellt wurde, weil man gesagt hat, okay, ein Amad Diallo, das war unser auffälligster Offensivspieler, gute Momente von Yann Diomande gab es, die Abwehr hat okay funktioniert. Ja, und dann so ein Spieler wie Winfried Zaha, der ja trotz, obwohl er nur noch in der MLS spielt, nominiert wurde, weil eben das Vakuum auf dieser Neuner-Position so groß ist, nominiert wurde, hat dann trotzdem enttäuscht und da ist so eine Diskussion um die etablierten Spieler entstanden, die sich ja bis heute so ein bisschen durchzieht. Es ist nicht nur Zaha, es sind eben auch Franck Kessier. Es ist aber auch ein Spieler wie Sebastian Allaire, der zwar jetzt nicht beim Afrika Cup dabei war, aber der ja trotzdem nicht mehr die größten oder nicht mehr gute Karten hat, um bei der WM dabei zu sein. Eigentlich gar keine Chance mehr. Da würde ich sagen, da könnte man eigentlich gleich mal drüber reden, um diese Neuner-Position, weil es ja doch so ist, dass sie beim Afrika Cup das große Problem war und schon auch so historisch so ein bisschen die Problemposition war. Jetzt hat man mit Eliwahi und Boni von Inter Mailand zwei spannende Kandidaten dazu bekommen. Die haben beide ihre Pässe rechtzeitig vor der WM von der Botschaft ausgestellt bekommen, sind spielberechtigt für die WM. Wie siehst du diese Neunerrolle? Ist sie für dich auch die Problemposition und gibt es da so eine einfache Lösung jetzt halt vor der WM?
Ja, ich hatte das ja eingangs erwähnt gehabt, dass es ja ein, zwei Positionen gibt, die vielleicht nicht so ganz optimal besetzt sind von den Profilen her. Und da ist es einfach bei der Stürmerposition auf jeden Fall. Du hast natürlich da Möglichkeiten, so ist es nicht. Und dennoch fehlt mir da einfach dieser richtige klassische Stoßstürmer, das muss man schon sagen. Ja, dementsprechend bin ich da gespannt, wie sie es lösen werden. Bei den Testspielen, die sie jetzt hatten, da haben sie auch öfters mal ein 4-4-2 probiert. Das heißt also, dass du da eventuell mit zwei Stürmern spielst, ja, der eine etwas hängend, ein anderer dann etwas mehr in der Tiefe und im Wechselspiel, das ist auch eine gute Kombination. Wenn du das natürlich aber eingespielt bekommst, wenn da die Automatismen und die Abläufe dann stimmen. Aber ich glaube, dass die Elfenbeinküste da schon einen richtigen Neuner einfach brauchen. Das hat man auch beim Afrika Cup gesehen. So also Sebastian Haller, ja, würde ich mir schon wünschen, vielleicht wie die WM. Klar, der ist jetzt nicht so in der Topform. Seine Torausbeute ist jetzt auch nicht so gut. Aber er ist so ein Spielertyp, ne, den du eventuell brauchst. Und ja, ich glaube, so ein Didier Drogba, der wird seine Schuhe nicht mehr anziehen. Ja, er wird zwar dabei sein, aber nicht mehr auf dem Platz. Und das ist natürlich auch ein Stürmertyp, der einfach dann so ein bisschen fehlt. Dementsprechend ist es natürlich eine spannende Personalie letztendlich, welches Profil du letztendlich auf dem Platz bekommst. Also es kommt nicht drauf an, wer spielt, sondern für welches Profil du dich dann entscheidest.
Ja, ist ja auch beim Afrika Cup 2024 unglaublich auffällig gewesen. In der Gruppenphase war Haller noch verletzt, ist dann reingekommen. Ich glaube, ab dem Viertelfinale hat er dann von Beginn an gespielt und du hast einfach gesehen, er gibt den Außenbahnspielern viel mehr Tiefe, hat so einen Spieler wie Simon Adingra, über den gerade keiner mehr diskutiert, obwohl er bester Nachwuchsspieler beim Afrika Cup 2024 geworden ist, nochmal ganz anders enabled, hat vielleicht mal Bälle in die Tiefe verlängert, hat auch mal Bälle festgemacht und dafür gesorgt, dass die restliche Mannschaft nachrücken kann. Er wird es natürlich rein performance-technisch nicht mehr sein, aber da gilt es eben für Emers Faye, so ein ähnliches Profil zu finden, um dann auch natürlich der deutschen Nationalmannschaft weh zu tun, weil auf vielen anderen Positionen gibt es diese Sorgen nicht. Ja, im Tor hat man mit Yahia Fofana jetzt endlich mal seinen Stammkeeper auf Jahre gefunden. Der spielt auch in der Ligue 1, ist dort Stammkeeper. Davor war es immer so, dass viel getestet wurde, Keeper aus der zweiten französischen Liga, teilweise sogar aus der heimischen ivorischen Liga, reingeworfen wurden. Keiner hat so richtig überzeugt. Ja, hier Fofana macht's gut seit dem Afrika Cup 2024, ist extrem zuverlässig, ist jetzt vielleicht nicht der Beste mit Ball am Fuß, aber auf jeden Fall jemand, der auf den du dich hinten verlassen kannst. Sein Ersatzkeeper Lafont ist beim Afrika Cup reingekommen, durfte das dritte Gruppenspiel machen, hat da direkt gepatzt. Deswegen keine Diskussion um Fofana. Und Diskussion gibt es aber in der Innenverteidigung, beziehungsweise da kann man herrlich diskutieren, was denn jetzt das beste Innenverteidiger-Duo ist, weil die Auswahl eben so groß ist. Du hast aus der Bundesliga bekannte Namen Odilon Kosunou, Ex-Leverkusener, Evon Dika, Ex-Frankfurter, beide mittlerweile in der Serie A aktiv. Beide eine ordentliche Saison gespielt, beide Stammspieler dort. Aber du hast auch so einen Innenverteidiger wie Ousmane Diomandé, der nichts mit Jan Diomandé zu tun hat, ist einfach nur ein häufiger Nachname in der Elfenbeinküste, der bei Sporting in Portugal überragend ist. Also ja, das ist jemand, der mich in der Champions League beeindruckt hat. Wenn man denn mal in die portugiesische Liga reinseppt bei Sport Digital, dann finde ich ihn da auch richtig gut. Hast du da so einen persönlichen Favoriten, welche zwei du da einsetzen würdest und ja, wie würdest du die Profile vielleicht so ein bisschen beschreiben?
Ja, letztendlich geht es darum, zu wissen, was du haben willst. Vielleicht kommt es auch immer drauf an, welchen oder gegen welche Mannschaft du spielst, ne? Wenn du da vielleicht einen guten spielerischen Ansatz brauchst, ne? Da finde ich einen Cosunou einfach sehr, sehr gut, der auch in der Spieleröffnung sehr, sehr gut ist, sehr, sehr klar ist, würde ich ihn auf jeden Fall stellen. Und dann ist natürlich die Frage, ob du einen Dicker, der bei AS Rom auch einen guten Job macht, ihn spielen lässt. Also da ist natürlich die Frage, ob du mit auch vielleicht eventuell mit einer Dreierkette spielst, aber das denke ich eher nicht. Von daher wären Dicker und Kosunu so meine Favoriten. Aber natürlich finde ich auch ja, Ousmane Diomande sehr, sehr gut. Und letztendlich kommt es auf die Form drauf an, ja, was ein Profil du haben willst. So der Ousmane Diomande ist ein Zweikampfmonster, ein Zweikampfvieh, auch von der Athletik her. Dementsprechend wird es einfach da sehr, sehr spannend sein. Aber wenn ich mir was aussuchen dürfte, dann wäre es Ndicka und Kosunu.
Ja, bevor jetzt halt auch die Gala-Fans uns per Mail oder Instagram reinsliden, wir haben natürlich Wilfried Tsengo nicht vergessen. Aber er ist wahrscheinlich im Nationaltrikot eher eine Option für die Rechtsverteidigerposition. Wenn man denn das Ganze nicht ganz so offensiv mit Guela Doué angehen will, der ja doch eine sehr offensive Ausrichtung hat, da ist Tsengo der robustere, defensiv stärkere Rechtsverteidiger, der natürlich auch Innenverteidiger spielen kann. Aber bei ihm, da muss man auch immer dazu sagen, man weiß nie so richtig, was man bekommt. Er ist einfach Genie und Wahnsinn teilweise in seinen Aktionen. Da könnte man eine ganze YouTube-Compilation schneiden mit Aktionen, die so überragend sind, mit einer Idee, auf die kein anderer Spieler weltweit kommen würde in diesen Situationen. Da hat er, glaube ich, mal so ja, den Ball über den Gegner unter höchstem Druck auf der Grundlinie drüber gehoben und hat dann den Angriff so gestartet. Also das sind einfach Sachen, Tsengo ist zum Anschauen perfekt, aber für den Blutdruck vom Trainer nicht immer perfekt. Deswegen, er wird dabei sein, anders als beim Afrika Cup, wo er nicht fit war und nicht dabei war. Deswegen da auch zwei Optionen rechts hinten, zwei unterschiedliche Ausrichtungen. Links hinten ist es ein bisschen schwieriger, da gibt es nicht so viel Auswahl, aber generell kann man sagen, eine athletische Monsterabwehr, wo auch die deutsche Nationalmannschaft Lösungen finden muss, weil gerade in der Luft dürfte es gegen solche Kandidaten eher schwierig werden, oder?
Ja, das ist wahr, das ist Fakt. Und da werde ich auch gespannt sein, wenn du oder wenn die deutsche Nationalmannschaft dann vorne aufspielen lässt. Weil das sind, egal wer spielt, das sind alles unangenehme Innenverteidiger, die einfach gerne im Infight sind, die gerne und auch lieben es zu verteidigen. Und dementsprechend darfst du dich auch nicht unnötig in Zweikämpfe verwickeln. Ja? Das heißt, ja, mit Ball festmachen und da in den Zweikampf zu gehen, das würde ich nicht empfehlen. Sondern würde immer wieder gucken, dass ich da immer auf Lücke mich bewege zwischen beiden Innenverteidigern, so dass du einfach nicht greifbar bist als Stürmer, dass sie dann immer wieder rausstechen müssen, um dann einfach da ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Ne? Also so von den Profilen her sind die Innenverteidiger wirklich sehr, sehr gut. Und ja, da wird einfach nur die Frage sein, wie sie aber Unterstützung bekommen von den Vorderleuten, weil da sind sie schon zum Teil ja schon ein bisschen faul, beziehungsweise die Angriffe sind da nicht so, so gut gesichert. Als Ägypten gegen Elfenbeinküsten gespielt haben, gab es einen Ballverlust, ein einfacher Ballverlust im Mittelfeld. Und dann hat Ägypten ja da schnell diesen Umschaltmoment gefunden. Und ja, der Umschaltmoment defensiv von Elfenbeinküsten, der war nicht so gut gewesen. Ich glaube, es war sogar Kosunu, der den Ball verloren hatte. Dementsprechend brauchen sie aber auch da die Sicherheit letztendlich, um ja, die bestmögliche Performance abliefern zu können. Weil das wird auch ein wichtiger Schlüssel sein für Elfenbeinküsten. Die werden auch gegen Curaçao spielen und gegen Ecuador, wo sie auch wahrscheinlich eher das Spiel machen werden. Und die werden auch auf Ballverluste lauern. Und letztendlich geht es darum, dass du immer wieder guckst, dass du ja, jemanden vor der Abwehr hast, der den Staubsauger sozusagen spielt, der die Bälle einsammelt, beziehungsweise ja, dass sie einfach schnell hinter den Ball kommen und den Ball relativ schnell wieder gewinnen. Also die darfst du jetzt nicht komplett alleine lassen, die Innenverteidiger. Ne? Das ist auch faktisch klar, weil du hast natürlich auch mit Doué jemand, der sehr offensiv agiert tatsächlich, ne?
Am meisten Spaß macht es wahrscheinlich, über diese offensiven Außen zu diskutieren. Die haben wir jetzt halt bisher noch gar nicht so angesprochen. Klar, am Anfang mal kurz erwähnt, aber ja, wenn wir da eine Auswahl erstellen müssen, das ist so schwierig. Du hast natürlich Amad Diallo als Superstar, der auch beim Afrika Cup wirklich individuell überragend war. Du hast Yann Diomande, Basumana Touré. Du hättest aber auch noch die Chance, einen Nicolas Pepe mitzunehmen, aus Transparenzgründen. Wir nehmen das Ganze vor der offiziellen Kaderverkündung auf, deswegen können wir es noch nicht genau sagen, ob er dabei ist oder nicht. Aber es ist so, es gibt so viele unterschiedliche Profile, die da auf die gegnerischen Trainer auf den Außen zukommen. Also du hast unglaubliches Tempo, unglaubliche 1-gegen-1-Qualitäten, die da lauern, aber eben auch so einen Spieler wie Nicolas Pepe, der dir mehr kreative Elemente anbietet. Deswegen finde ich es so spannend. Und ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, in der 70. Minute, ich bin Außenverteidiger, die Tafel geht hoch, Basumana Touré wird eingewechselt und ich weiß, jetzt kommt nochmal eine ganz andere Tempoaufgabe auf mich zu. Dann weiß ich nicht, ob ich meinem Trainer nicht signalisieren würde, dass ich auch am liebsten gleich runter will. Also wenn ich mir da jetzt vorstelle, ein Joshua Kimmich hat 70 Minuten lang jetzt gerade Amad Diallo verteidigt und dann kommt, oder ein Yann Diomande, je nachdem über welche Seite, und dann kommt noch Basumana Touré. Die athletischen Voraussetzungen, die dürften auf Seiten der Evora sein in dem Punkt, oder?
Ja, definitiv. Das wird auch eine brutale Aufgabe werden und dementsprechend wird Deutschland, glaube ich, schon gucken, dass sie den Ball einfach haben, dass sie da die Dominanz haben, die Kontrolle haben über das Spiel, auch die Angriffe einfach gut dann sichern, wenn sie den Ball verlieren, weil ich glaube, das Spiel wird ja sehr, sehr spannend zu sein, je nachdem, welche Profile dann letztendlich beide Trainer sich dann entscheiden werden. Ich glaube, es wird auch so, dass das Topspiel in dieser Gruppe dann sein. Und ja, das ist vielleicht leichte Vorteile für Deutschland eventuell. Nichtsdestotrotz würde es mich nicht wundern, wenn wir da Schwierigkeiten haben als deutsche Sicht und Elfenbeinküsten da den Deutschen da die Stirn bieten kann, weil sie gerade in der Offensive ja, Möglichkeiten haben, je nachdem, wer jetzt alles mitkommt, wie die Form ist. Aber die haben da eine Breite an Qualität auch im Offensivbereich. Und das wird brutal sein, wenn die immer in Fahrt kommen. Da kann es sehr, sehr unangenehm werden für alle Verteidiger, die da auf dem Platz stehen werden.
Zeigt ja auch schon, dass wir über einen Spieler wie Evan Guissard von Crystal Palace noch gar nicht gesprochen haben, was da für eine Qualität lauert. Also wirklich aus den Top 5 Ligen kann sich der Trainer im RSVE eigentlich wirklich the best of the best aussuchen. Richtig spannende Profile, richtig spannende Spieler. Aber er ist selber auch ein spannender Charakter. Wir haben kurz schon über seine Zeit beim Afrika Cup 2024 gesprochen. Diesen wundersamen Aufstieg vom Co-Trainer zum Cheftrainer zum Turniersieger-Coach. Was fällt dir zu ihm ein?
Also die Geschichte an sich, die ist ja wirklich Wahnsinn. Vom Co-Trainer zum Cheftrainer während dem AFCON, während ja, dem Turnier wieder da befördert, sage ich jetzt mal. Und dann gewinnt er das Turnier mit der Mannschaft. Ja, und da merkt man natürlich, dass er es geschafft hat, ja, in die Köpfe der Spieler reinzukommen. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass er da taktisch viel gemacht hat, dass er da jetzt alles umgestellt hat, sondern er hat es geschafft gehabt, den Jungs ein gutes Gefühl zu geben, hat es geschafft, dass die Jungs an ihr Limit gehen, dass sie ihre Qualität auf dem Platz bekommen. Und ja, und dann waren sie auf einmal im Flow und gewinnen dann wirklich damals den Afrika Cup, was unfassbar war. Ja, ist natürlich ein Trainer, der jetzt vielleicht noch nicht ganz diese Erfahrung einfach hat, aber die sammelt er jetzt. Hat natürlich Qual der Wahl. Ich finde, er wirkt sehr empathisch, wenn ich ihn dann so sehe und beobachte. Ich glaube, er kann trotzdem kommunikativ sehr, sehr stark sein. So kann ich es mir nur erklären, wie sie es geschafft haben, auf einmal ein sehr, sehr gutes Turnier zu spielen, nachdem es nicht so gut lief. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe als Trainer, dass du da es schaffst, in die Köpfe der Spieler reinzukommen, dass du das schaffst, ein Team zu formen, das dann letztendlich erfolgreich ist. Und ja, er hat tolle, talentierte Spieler und seine Aufgabe ist, die Puzzeln, die Profile so zusammenzusetzen, dass es dann wirklich eine Mannschaft ist, die dann letztendlich weit kommen kann bei dem Turnier, weil das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Ich glaube, was aber wichtig ist, dass er schaut, dass er etwas kreativer wird, wenn es nicht so gut läuft. Das war bei dem Spiel gegen Ägypten schon so der Fall gewesen, weil die Evora schon einen Ansatz haben, der relativ gleich und identisch ist. Und das hat Ägypten einfach geschafft gehabt, das in Keim zu ersticken, indem sie ja die Halbräume wirklich klar zugemacht haben, über außen gut gedoppelt haben. Und da war es ein sehr, sehr statisches Spiel gewesen von Elfenbeinküsten und da haben sie wenig Möglichkeiten und wenig Kreativität gehabt. Ich glaube, klar, bei der letzten Episode haben wir über die Stärken von den Ägyptern gesagt gehabt in der Defensive und nichtsdestotrotz hat mir da einfach ein bisschen Kreativität gefehlt, ne? Dass du einfach mehr flexibel bist in den Positionen, dass du da mehr rotierst, dass du tiefen Läufe machst, um Räume dann zu kreieren. Das war einfach sehr, sehr wenig gewesen. Das hat sich in den 90 Minuten komplett abgespielt gehabt, dass die da ideenlos waren, die Evora. Und ich glaube, dass er da einfach seinen nächsten Step machen muss, dass er auch einen Plan B braucht letztendlich, um, ja, wenn Plan A nicht greift, dass du dann auf Plan B zurückgreifen kannst.
Das ist wahrscheinlich dann auch der Schritt hin von einem guten Nationaltrainer zu einem sehr guten Nationaltrainer, eben diesen Plan B in diesen Situationen zu haben. Aber daran sind ja schon viele gescheitert. Für ihn ist auch wichtig, glaube ich, die Kabine zu moderieren. Er hat ein gutes Co-Trainer-Team, das nah an der Mannschaft dran ist, das teilweise mit den Routiniers im Team sogar noch zusammengespielt hat. Deswegen, da hat er auf jeden Fall schon mal ein gutes Backing dahinter. Aber so eine Personalie wie Nicolas Pepe, die ist natürlich ja immer so ein bisschen kritisch für einen Trainer, weil die beiden haben sich öffentlich kein Streit, aber zumindest so eine kleine Stichelei geliefert vor dem Afrika-Cup. Er hat ihn nicht nominiert, hat es mit sportlichen Gründen begründet, aber gab dann auch Berichte, dass es eben nicht rein sportlich war, sondern dass man auch keine Unruhe in die Kabine bringen wollte. Nicolas Pepe hat mit Instagram-Stories, in denen er sehr enttäuscht reagiert hat, zurückgeschossen. Auch wieder nichts, keine offene Kritik, aber ja, man merkt einfach, zwischen den beiden stimmt die Chemie jetzt nicht hundertprozentig. Sowas kann sie bei der WM gar nicht gebrauchen. Aber Nicolas Pepe für Villarreal eine sehr, sehr starke Saisonschlussphase gespielt. Auf die Qualität willst du vielleicht auch nicht verzichten. Deswegen da schwierige Frage, schwierige Konstellation, die er jetzt moderieren muss, was man ihm auch zugute schreiben muss. Er ist aktuell und in den letzten Monaten viel unterwegs gewesen, um Diaspora-Talente zu überzeugen, dem Team beizutreten. Also bei Eliwahi und Boni von Inter ist es ihm schon gelungen. Gab ja sogar Gerüchte, dass Jean-Luc Dompé vom HSV mal ein Thema gewesen sein soll. Ich glaube, bei der jetzigen Auswahl an Offensivspielern muss sich Dompé da auch eher hinten anstellen. Ist da, glaube ich, nicht mehr erste Wahl. Aber es gab Zeiten, da hätte man sich vielleicht sogar gerne für ihn entschieden. Auch Jan Gebohoff von Toulouse, der eine starke Saison in der Ligue 1 gespielt hat, könnte noch vor der WM rechtzeitig ja, für die Elfenbeinküste spielberechtigt gemacht werden. Deswegen da das wieder ein Pluspunkt für ihn, dass er da so aktiv ist und scheinbar auch die Spieler für die Elfenbeinküste begeistern kann. Blicken wir mal so ein bisschen darauf zurück, was die Elfenbeinküste denn bisher bei der WM gerissen hat. Und auch da muss man wieder sagen, die Mannschaft schreibt einfach Geschichten, egal jetzt in welcher Epoche. Es gibt einfach tolle Geschichten rund um die Elfenbeinküste. Und so war es eben auch bei der ersten WM-Qualifikation 2006, beziehungsweise die Qualifikation hat ja 2005 stattgefunden. Und da gibt es ja dieses legendäre Video mit der Ansprache von Didier Drogba, der sein Land, das sich damals im Bürgerkrieg befunden hat, aufgefordert hat, beziehungsweise beide Bürgerkriegsparteien aufgefordert hat, die Waffen niederzulegen, zusammenzukommen und diesen Erfolg zu feiern und den Erfolg, ja, dem Erfolg noch eine komplett neue Dimension zu geben, nämlich den, dass der Bürgerkrieg wegen dem Fußball beendet werden kann. Es hat jetzt nicht 1:1 funktioniert, aber trotzdem hat sich der Bürgerkrieg beruhigt. Didier Drogba war wirklich ein Friedensbotschafter und dieses Video ist legendär, wenn man es sich bis heute anschaut. Ich glaube, mehr Gänsehaut gibt es nicht. Also dieses Video ist wirklich, das berührt einen jedes Mal, wenn man es sich anschaut, weil du siehst, wie dieses ganze Team auf die Knie geht, wie sie die Bürgerkriegsparteien anflehen, die Waffen niederzulegen. Also das ist wieder so eine große Geschichte ums Team Elfenbeinküste und dann 2014, wenn du dir den Kader anschaust. Also da muss man, glaube ich, ernsthaft in die Diskussion gehen, ob es individuell gesehen das beste afrikanische Team aller Zeiten war. Also Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Salomon Kalou, Kolo Touré, Wilfried Boni, der damals auf dem Peak war bei Swansea City. Also dieses Team, ich habe mir den Kader angeschaut und habe mir gedacht, warum sind die eigentlich nicht Weltmeister geworden? Das ist schon Wahnsinn gewesen, was da drin gesteckt ist, oder?
Du hast ja die Namen ja schon erwähnt. Generell Elfenbeinküsten, die haben immer sehr, sehr gute Spieler, immer eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber ich glaube, diese Mannschaft, die war richtig, richtig gut gewesen. Ich habe auch, glaube ich, mit Drogba, mit Yaya Touré, die waren auch zu dem Zeitpunkt wirklich auch in ihrer Prime gewesen letztendlich. Und jetzt kommt aber eine neue Generation, die auch ja diese großen Namen werden können. Also die Chance haben sie definitiv auch solche nationale Helden zu werden, die es vielleicht aber schaffen, noch weiter zu kommen, als die es geschafft haben. Und ja, das war damals eine überragende Truppe gewesen. Ich hoffe, dass aber Elfenbeinküsten, die neue Generation, die aktuelle Generation, die haben auch das Potenzial, große Namen zu werden. Ich meine, es war, glaube ich, eine der jüngsten Mannschaften auch gewesen beim Afrika Cup. Viele, viele 19-, 20-Jährige dabei gehabt. Und letztendlich bin ich davon überzeugt, dass sie auch eine coole und eine namhafte Generation oder eine Ära letztendlich prägen können. Weil die Mannschaft, die jetzt bei der WM mitfährt, die ist richtig, richtig gut. Nicht nur für diese WM, sondern für die Nachfolgenden auch.
Es wird gegen, wie schon angesprochen, Deutschland, Ecuador und Curaçao gehen. Man hat nochmal einen echten Gradmesser vorher, Anfang Juni. Man spielt gegen Frankreich im Testspiel. Das sieht man vielleicht auch mal für das Deutschlandspiel, wo man steht, wenn man gegen einen individuell sehr stark ja, besetzten Gegner antritt und wie man da eben mit seinen Prinzipien umgeht, wie solide man defensiv steht. Und dann ist das Auftaktspiel gegen Ecuador. Ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich Stunden drüber diskutieren, wer ist die Nummer zwei in der Gruppe? Ist es Ecuador? Ist es die Elfenbeinküste? Beide sehr, sehr spannende Kader. Beide auch tatsächlich die besten Abwehrreihen ihrer jeweiligen Qualifikation. Also Ecuador, beste Viererkette der Südamerika-Quali, Elfenbeinküste, beste Abwehrreihe der Afrika-Cup-Quali, der WM-Quali in Afrika. Deswegen muss man sich jetzt nicht zwangsläufig auf ein langweiliges Spiel einstellen, aber sowohl die Elfenbeinküste als auch Ecuador stellen einfach eine echte Bedrohung für Deutschland dar, oder?
Ja, du hast es ja auch erwähnt gehabt, dass es ja in Deutschland ja so war, als die Auslosung kam, hat man gesagt, ja, easy going, leichte Gruppe, 9 Punkte safe. Ich weiß gar nicht, woher diese Erwartungshaltung kommt, wenn man so die letzten Weltmeisterschaften sich anschaut, hat man das ja so ähnlich gedacht und jeder weiß in Deutschland, wie es da leider ausgegangen ist. Wir hoffen natürlich, dass es diesmal etwas besser wird. Und dass wir aus deutscher Sicht es schaffen, relativ weit zu kommen. Aber es ist keine einfache Aufgabe. Ja, klar, du hast dein Auftaktprogramm dann gegen Curaçao, wo man einfach sagen muss, dass es Pflicht ist, dieses Spiel zu gewinnen. Aber dann hast du natürlich Bretter letztendlich gegen Elfenbeinküsten und danach gegen Ecuador. Und aus deutscher Sicht musst du natürlich gucken, dass du auch dann diesen Block dann bespielst, egal gegen wen das geht. Weil das ist immer wieder eine Aufgabe und eine Kunst, ja, weil verteidigen, das kann mittlerweile jeder. Das kann und wir auch Elfenbeinküsten tun, auch wenn sie eher ihre Stärken in der Offensive haben. Aber wir haben ja schon vorhin ausführlich über die Innenverteidiger gesprochen gehabt, generell über die Viererkette. Gehört aber ja nicht nur die Viererkette dazu, sondern die komplette Mannschaft. Die werden da alles geben, alles reinschmeißen. Und dementsprechend ist das ja für Deutschland sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dass Ecuador, sorry, Elfenbeinküste natürlich auch jeder Mannschaft gefährlich werden kann durch ihre offensive Qualität, die sie haben. Und auch Deutschland kann da Schwierigkeiten haben, ganz klar.
Also ich finde es auch eine der spannendsten Gruppen. Curaçao, da fällt natürlich so ein bisschen hinten runter in der Diskussion oftmals, aber ich glaube auch, dass ja, das ist eine absolute Pflichtaufgabe für die anderen drei. Und dann geht es eher darum, die ersten drei Plätze auszuspielen. Platz zwei würde dann bedeuten, dass man zum Beispiel auf Senegal oder Norwegen treffen könnte. Also der Turnierbaum meint es jetzt nicht so unbedingt so gut mit der Elfenbeinküste, wie jetzt mit anderen afrikanischen Mannschaften, die da doch ein Stück weit einen leichteren Weg haben, um weit zu kommen. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, in den letzten Minuten zur Genüge besprochen, warum die Elfenbeinküste so gefährlich werden kann für jeden Gegner. Zum Abschluss von meiner Seite natürlich auch in dem Fall eine spezielle Geschichte. Und da will ich ein bisschen ausholen, denn ich will über die JMG Academy von Jean-Marc Guillaume sprechen, der ja, ja als einer der sagen wir mal, Akademie-Übervater gilt, der sehr viele der afrikanischen Akademien inspiriert hat durch seine Ideen, die er in den 90ern in Abidjan zusammen mit dem größten Club der Elfenbeinküste, ASEC Mimosas, implementiert hat. Also sehr viel, was heute bei Right to Dream erfolgreich ist, sehr viel, was in den anderen Akademien in Afrika erfolgreich ist, geht auf seine Ideen zurück. Und wenn ich dir jetzt erzähle, wen er da in den 90ern gecoacht hat in dieser ersten Generation, Das ist wirklich unglaublich. Es sind die Touré-Brüder, also beide, Kolo, Yaya Touré, waren damals in der JMG Academy. Gervinho war in der dritten Generation, aber noch so viel mehr. Teilweise hat er wirklich die halbe Nationalmannschaft gestellt mit seinen Mannschaften. Und es ist schon unglaublich, was er da geleistet hat. Emmanuel Eboué, die größten Namen, die da die letzten Jahre rausgekommen sind, Didier Sokora. Also da sind auf jeden Fall Haruna Dendane. Ich könnte jetzt noch auf jeden Fall sehr viel länger weitermachen, was da für Spieler rausgekommen sind. Leider ist es dann so gewesen, dass er sich mit dem Präsidenten von ASEC Mimosas in die Haare bekommen hat und die Elfenbeinküste verlassen hat. Und da gab es auch sehr großen Stress um diese Talente. Klar, ASEC Mimosas ist bis heute eine der besten Akademien der Elfenbeinküste. Aber es ist eben nicht mehr von dieser Strahlkraft, wie es damals die JMG Academy war, die natürlich auch negative Aspekte hatte. Ja, ich will es jetzt nicht glorifizieren, da gab es auch schon Vorwürfe gegenüber Jean-Marc Guillaume, wie er mit den Kindern umgegangen ist etc., die nicht so schön waren. Aber dieser Erfolg, diese Generation 2006, alle außer Didier Drogba, die großen Namen, sind eigentlich durch diese Akademie gekommen. Und danach hat er es ja immer wieder versucht, in verschiedenen Ländern das Ganze aufzuziehen. Er war mal in Madagaskar, er war in Algerien, da ist zum Beispiel Rami Benzebaini aus dieser Akademie entstanden. Er hat es auch in Mali einigermaßen erfolgreich jetzt hinbekommen. Es gibt eine JMG Academy in Bamako, in der Hauptstadt von Mali, wo dann auch so Spieler wie Amadou Haidara oder Diadier Samaseku, der in Hoffenheim gespielt hat, durchgekommen sind. Aber er ist in die Elfenbeinküste zurückgekehrt vor ein paar Jahren. Und hat eine neue Akademie nicht mehr in Abidjan, sondern in Djekanou aufgebaut. Und das ist natürlich nicht mehr so wie in den 90ern. Damals war er in der Blüte seiner Zeit. Da war er Ende 30, Anfang 40, da hat er die Jungs selber noch trainiert. Heute ist natürlich viel, das nach seinen Prinzipien gelehrt wird in diesen Akademien. Aber das jetzt mit Christ Inao Ulayi aus dieser zweiten JMG Academy in der Elfenbeinküste wieder ein Spieler im WM-Kader stehen wird, ja, das ist schon so ein wholesome Moment. Und finde ich auf jeden Fall eine coole Geschichte, dass diese zweite JMG Academy jetzt auch einen WM-Fahrer hervorgebracht hat und macht auch Hoffnung, dass eben ja noch viele weitere solche Erfolgsgeschichten nach den Prinzipien von Jean-Marc Guillaume geschrieben werden, weil das er rein numerisch die erfolgreichste Akademie Afrikas aufgebaut hat, ist, denke ich, steht nicht zur Diskussion. Das erzählt mir auch jeder, der sich in dieser Akademiewelt in Afrika erlebt, bewegt, dass sie eben sehr viel nach diesen Prinzipien von Jean-Marc Guillaume handeln. Und das bekannteste Beispiel ist ja, glaube ich, diese Barfuß-Heranführung an den Fußball, dass die Kids erstmal die ersten Jahre nur barfuß spielen, um sich noch besser an den Fußball zu gewöhnen, um noch mehr Ballgefühl zu entwickeln, dass sie da teilweise 2-3 Stunden barfuß den Ball hochhalten müssen. Also da gibt es Geschichten, da könnte ich jetzt halt den ganzen Tag drüber erzählen. Das ist einfach beeindruckend, was damals entstanden ist und dass man jetzt hat mit Christ Inao Ulayi wieder einen Spieler aus dieser JMG Academy, so eine Art Wiedergeburt, dieses Geist von diesem Geiste von damals wieder im Kader hat, das freut mich. Das ist ein Stück weit Identität der Elfenbeinküste, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es erst einen Europäer gebraucht hat, um den Afrikanern zu erklären, wie man Weltklasse-Fußballer ausbildet. Das hätten sie auch selber hinbekommen, aber eben dieses Zusammenspiel aus der Akademie in Abidjan und diesen Prinzipien von Jean-Marc Guillaume sind eben so legendär, dass es mich freut, diese Geschichte fortgeschrieben zu sehen. Und jetzt, nachdem ich sehr viel geschwärmt habe, überlasse ich dir gerne die Schlussworte. Was müssen wir noch sagen zur Elfenbeinküste? Auf was muss ich Deutschland einstellen? Und was ist vielleicht auch sogar dein Tipp fürs Spiel Deutschland-Elfenbeinküste?
Also ich glaube, wir haben jetzt vieles gesagt über Elfenbeinküste, dass die einfach offensiv eine brutale Mannschaft ist, die, egal wer da auflaufen wird, dass da Geschwindigkeit ist, dass da Tempo ist, dass da viele 1-1-Spieler sind und dass es sehr, sehr gefährlich werden kann, wenn du den Räume lässt. Dementsprechend wird es ganz, ganz wichtig sein, auch aus deutscher Sicht, dass sie schaffen, in ihrem Ballbesitz trotzdem einen Weg zu finden, um Gegenpressing gut vorzubereiten, dass du die einfach nicht ins Laufen dass sie nicht ins Laufen kommen, weil das kann sehr, sehr gefährlich werden. Das werden sie auch gnadenlos dann ausnutzen. Und da ist es einfach wichtig, dass du die Angriffe gut vorbereitest, beziehungsweise auch das Gegenpressing gut vorbereitest, damit du die nicht in Entfaltung lassen lässt. Und ja, das ist Elfenbeinküste, glaube ich, schon gut zusammengeschrieben, dass die offensiv sehr, sehr gut, sehr, sehr stark sind, dass sie aber auch eine gute Balance natürlich brauchen, dass sie auch natürlich defensiv einen guten Block mal verteidigen müssen, auch wenn sie das nicht so gern machen wie viele anderen afrikanische Mannschaften, die das gut machen. Gehört es aber auch zu diesem Spiel dazu und da werden alle gefordert sein. Ich bin mir ziemlich sicher, die können für eine große Überraschung sorgen, dass sie auch relativ weit kommen. Also ich traue denen auch zu, dass sie da ins Viertelfinale kommen können, wenn alles gut läuft. Das wissen wir natürlich nicht. Da werde ich sehr, sehr gespannt sein und ich tippe auf ein 1:1.
Das ist ja dann der, sag ich mal, damit trittst du niemandem auf die Füße mit diesem Tipp. Aber ich freue mich jetzt schon, wenn wir den zweiten Spieltag dann Ende Juni besprechen können, wenn wir Erkenntnisse aus dem direkten Duell ziehen können. Ich sag, danke dir. War wieder eine große Freude, über die Elfenbeinküste zu sprechen. Es macht immer noch großen Spaß. Es gibt immer noch neue Erkenntnisse, glaube ich, für uns beide in jedem von unserer, in jeder Diskussion, die wir führen. Deswegen freue ich mich auf alles, was noch kommt. Und ich würde mal sagen, die Weltmeisterschaft und das Duell Deutschland gegen Elfenbeinküste kann kommen, oder?
Ja, definitiv. Ich freue mich auch, generell jetzt noch die anderen 5 Mannschaften zu analysieren. Und ja, und dann kann auch langsam die WM losgehen. Freue mich sehr drauf und bin da sehr, sehr gespannt und hat mir natürlich auch viel Spaß gemacht. Wir sehen, wie alles weitere dann kommt.
Also bis dann. Ciao.
Bis dahin. Danke. Ciao.